Das Buch Nahum ist ein eigenartiges Buch. Denn hier geht es eigentlich nur um das kommende Gericht über Ninive, die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches, die damals wohl größte Stadt der Welt. Eigentlich müsste der Prophet Nahum direkt hinter Jona stehen. Denn dieses Buch Nahum könnte man als Jona Teil 2 bezeichnen. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, heute dieses Thema zu machen. Denn wir hatten ja letzte Woche mit Norbert Rose den Propheten Jona hier am Wickel. Und da dachte ich, das passt gut. Nahum ist Jona Teil 2. Denn wir erfahren durch Nahum, dass die Wirkung der wunderbaren Erweckung unter Jona in Ninive nicht lange anhielt. Ninive fiel wieder in die alten Sünden zurück. Ninive verspielt diese besondere Gnade, die Gott dieser Stadt geschenkt hat. Circa 100 bis 150 Jahre nach Jona beruft Gott deshalb Nahum als zweiten Propheten an Ninive. Und diesmal kündigt Gott sein unwiderrufliches Gericht an. Ninive wird erobert und zerstört werden. Die Buße Ninives aufgrund der Predigt des Jona hat das Gericht Gottes zunächst verhindert. Ja, für Gott ist die Buße des Menschen von zentraler Bedeutung. Umkehr von falschen Wegen, Sündenbekenntnis, Hinwendung zu Gott, Neuanfang mit Gott. Das sind die Dinge, die Gott liebt und die Gott wichtig sind und auf die Gott auch reagiert. Gott antwortet auf Buße. Buße verhindert Gericht. Circa 150 Jahre Gnadenzeit wurden Ninive zusätzlich von Gott geschenkt. Doch der Rückfall in die alten Lebensmuster, in die Spurrillen der Sünde, führt dazu, dass Gott sein Gericht über Ninive nun doch vollziehen muss. Gottes Geduld ist groß, aber sie hat ein Ende. Gott sieht der Sünde nicht unbegrenzt zu. Er lässt die Dinge nicht einfach nur endlos so weiterlaufen. Auch wenn es nach menschlichen Maßstäben manchmal so aussieht. Auch wenn die Zeiten der Geduld Gottes in unseren Augen oft viel zu lang sind. Jedenfalls in Bezug auf die anderen. Bei uns ist das manchmal etwas anders. Gott handelt zu seiner Zeit. Gott richtet, wenn das Maß der Schuld in seinen Augen voll ist. Denkt an die Ammoniter im Land Kanaan. Da verheißt Gott dem Abraham in 1. Mose 15 dieses Land und viele Nachkommen. Und er sagt Abraham aber auch, dass seine Nachkommen erst 400 Jahre in Knechtschaft leben müssen. Und dann kommt die Begründung, denn das Maß der Schuld der Ammoniter ist noch nicht voll. Das heißt, Gott gibt diesen Ammonitern noch 400 Jahre und dann erst ist in seinen Augen das Maß der Schuld der Ammoniter voll. Er vollzieht an ihnen das Gericht und er tut es in der Gestalt, dass er seinem Volk Israel dieses Land Kanaan gibt. Gott richtet, wenn das Maß der Schuld in seinen Augen voll ist. Dieser Gott des Maßes hat auch ein Maß für die Schuld. Und das ist die Botschaft des Propheten Nahum. Und diese Botschaft ist auch heute hochaktuell. Denn wie Gottes Gericht über Ninive, so kommt Gottes Gericht auch in unserer Zeit. Gott ist der Gott der Geschichte. Gott ist der Gott der Gerichte. Damals wie heute. Deshalb ist das Gericht über Ninive Modell und Botschaft, auch für unsere Zeit. Wie hat allein Deutschland die Gnade Gottes nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 mit Füßen getreten? Was hatten wir für eine Gnade? Wie schnell ging dieser Aufbau? Wie schnell kam wieder Wohlstand? Jahre, Jahrzehnte des Friedens und dann 89 aus dem Nichts die Wiedervereinigung. Was für eine Gnade Gottes für unser Volk. Doch unsere Regierenden halten es nicht einmal mehr für nötig, sich bei ihrer Vereidigung unter die Hilfe Gottes zu stellen. So wahr mir Gott helfe, das kommt nicht mehr vor. Nur noch ganz, ganz vereinzelt mal. Und wir verlassen die Lebensordnungen Gottes und haben Gefallen an jeder noch so schlimmen Sünde. Als Staat finanzieren und fördern wir das, was in den Augen Gottes schlimmste Sünde ist. Und darum kommt auch unser Gericht unausweichlich. Und die Anfänge erleben wir gerade. Aber wir wollen nicht nur auf die anderen schauen. Auch für uns persönlich ist es eine wichtige Frage, wie wir mit der Gnade und Geduld Gottes umgehen. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig, geduldig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Die Geduld Gottes bedeutet also nicht, dass kein Gericht mehr kommt, sondern dass Gott heute jedem Menschen noch die Möglichkeit gibt, Buße zu tun. Die Geduld Gottes ist also eine Einladung. Noch ist die Zeit der Gnade. Heute leben wir noch in der Zeit der Gnade. Römer 2, Vers 4, ein ganz starkes Wort. Verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße, zur Umkehr, zum Umdenken, zum Umleben führen will? Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber in mir, da gibt's immer noch so einen Anteil, der noch immer fast reflexartig erwartet, wenn etwas an Sünde im Leben getan wird, dass doch eigentlich jetzt von Gott her der Blitz einschlagen müsste. Eigentlich müsste Gott mich doch jetzt strafen für das, was ich jetzt und zum wiederholten Male getan habe. Jetzt müsste doch Gottes Geduld zu Ende sein, der Blitz mich treffen. Verdient hätte ich's. Und was erfahre ich, was erlebe ich? Gnade Gottes, Güte Gottes. Und ich bin sprachlos und stehe da und denke, Herr, einen Blitz hätte ich verdient und Gnade und Güte erlebe ich. Wie kann das sein? Und Gott sagt zu mir, ja, du stehst nicht unter dem Gesetz. Du stehst unter meiner Gnade. Und deshalb erweise ich dir immer wieder Gnade, Geduld, Liebe und bleib dir treu. Und dann bin ich so überwältigt von dieser Gnade, von dieser Treue Gottes, dass ich dann in meinem Leben Umkehr vollziehe. Aber nicht aus Angst vor Strafe, aus Angst vor diesem Gott, sondern weil ich überwältigt bin von seiner Liebe, von seiner Güte, von seiner Gnade. Aber jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit eines großen Missverständnisses. Verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld? Weißt du nicht, dass gerade die Güte Gottes, die in deinem Leben immer wieder unverdient da ist, dass gerade diese Güte Gottes dich zur Umkehr führen will? Wir sollen also die Güte Gottes in unserem Leben nicht missverstehen. Die Erfahrung von Gottes Güte, Gnade in unserem Leben bedeutet eben gerade nicht weiter so. Mach einfach weiter so. Nein, sie will uns innerlich überwältigen und uns zur Umkehr führen. Buße ist auch bei einem Kind Gottes eben nicht nur so ein einmaliger Akt am Anfang der Bekehrung. Da hinten haben wir hinter uns abgehakt. Sondern Buße ist, das hat schon Martin Luther gesagt, für einen Christen ein täglicher Lebensstil. Es gibt noch so viel in unserem Leben, wo wir umkehren und uns neu ausrichten sollten. Es gibt so viel in unserem Leben, das wir noch ins Licht Gottes stellen sollten. Es gibt so viel in unserem Leben, das Gott noch verändern, erneuern, heilen, neu machen möchte. Da ist noch so viel. Geben wir das ihm, stellen wir das ins Licht. Und Paulus schreibt, alles, was ins Licht gestellt wird, das wird Licht. Ja, Buße ist auch für uns etwas, das nicht hinter uns liegt, sondern immer wieder neu nötig ist, auch in unserem Leben. Ich weiß nicht, beim Autofahren, wenn man da nicht bewusst immer wieder in der Spur bleibt, da treibt man irgendwie raus, entweder nach rechts oder nach links, wenn man es einfach nur laufen lässt. Es braucht immer wieder Kurskorrektur. Das ist Buße. Buße heißt ja nicht, ich stranguliere mich selber und kastei und peinige mich. Buße heißt Umdenken. Buße heißt Kurskorrektur. Buße heißt aus der Finsternis ins Licht. Buße heißt auf die Spur Gottes gehen. Hören wir doch auf Gottes Sprache der Güte, damit er nicht deutlicher mit uns reden muss. In Hebräer 12, Vers 6 steht, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ja, es ist Ausdruck der Liebe Gottes, dass er uns als seine Kinder nicht einfach laufen lässt. Diese Welt, von der heißt es in Römer 1, sie ist dahingegeben von Gott an ihren eigenen Willen. Sie wollten ohne Gott sein, sollen sie ohne Gott leben und sehen, wohin das führt. Gott lässt die Menschen eine Zeit laufen, dahingegeben an ihren eigenen Willen. Aber bei seinen Kindern, da ist er so gnädig, die lässt er nicht einfach laufen. Und das ist Gnade Gottes, dass er uns nachgeht. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und dieses Züchtigen, das sind die Kurskorrekturen Gottes in unserem Leben. Da fasst Gott in das Steuer unseres Lebens, so wie ich das bei meinem Fahrlehrer mal erlebt habe, um den Crash zu verhindern. Aber dieses Reingreifen, dieses Züchtigen, das kann dann schon manchmal auch richtig heftig sein. Das kann wehtun. Das wollen wir eigentlich nicht. Und darum ist mein Gebet immer wieder zu Gott, Herr, lass mich doch auf die leise Stimme deines Heiligen Geistes hören. Lass mich doch durch deine Güte immer wieder in meinem Leben diese Korrektur bewirken, damit du nicht deutlicher, nicht lauter sprechen musst. Zurück zum Buch Nahum. Der Name Nahum bedeutet Trost, Tröster. Es ist ja meist so, dass der Name des Propheten schon einen Hinweis auf seine Botschaft enthält. Ja, die Namen der Bibel haben ja immer eine ganz spannende Bedeutung. Oft ist der Name Überschrift und Programm. Wie ist das hier? Ist die Überschrift Trost, Tröster? Bei dieser Gerichtsbotschaft über Ninive nicht völlig verfehlt? Durchaus nicht. Denn diese Gerichtsbotschaft hat ja zwei Seiten. Sie verkündet Gericht für Ninive. Zugleich aber Trost für Juda. Denn Juda wird ja geknechtet von Assyrien, von Ninive. Und deshalb ist Gericht für Ninive zugleich Trost, Befreiung für Juda. Und deshalb ist die Botschaft vom Gericht Gottes über jede Form der Herrschaft von Sünde und Ungerechtigkeit eben zutiefst eine befreiende Botschaft, ein Trost für all diejenigen, die unter dieser Herrschaft gelitten haben. Und deshalb wechselt hier auch in unserem Text mitten im Gerichtswort über Ninive plötzlich der Adressat. Nahum 1, Vers 13. Da geht es eigentlich die ganze Zeit um das Gericht über Ninive und dann ganz plötzlich wechselt der Adressat und Gott spricht plötzlich Juda, sein Volk, an. Und er sagt, seine Jochstange, also die Jochstange Ninives, Assyriens, seine Jochstange auf dir zerbreche ich und deine Fesseln zerreiße ich. Indem Gott Ninive richtet, zerbricht er die Jochstange und die Fesseln seines Volkes. Das ist ja der Grund, das hatten wir ja hier vor einer Woche, weshalb Jona in Ninive nicht predigen wollte. Er wollte nicht, dass die Assyrer umkehren. Sollen die doch verrecken, dann sind wir sie los. Und jetzt erfüllt sich das im Gericht über Ninive. Seine Jochstange auf dir zerbreche ich, deine Fesseln zerreiße ich. Und so darf auch für uns die Botschaft vom kommenden Gericht zu einer Trostbotschaft werden. Die Zeit der Herrschaft des von Gott abgefallenen Menschen, die Zeit der Herrschaft von Sünde und Ungerechtigkeit hat ein Ende. Die geht nicht einfach nur so weiter. Gott führt diese Welt ins Gericht und zerbricht dadurch die Jochstange und die Fesseln von Sünde und Ungerechtigkeit. Gott zerbricht die Jochstange und die Fesseln des Teufels in dieser Welt. Ist das nicht Grund zur Freude? So ist das Gericht Gottes immer ein Akt der Reinigung und Befreiung. Seine Jochstange auf dir zerbreche ich, deine Fesseln zerreiße ich. Das gilt für diese Welt und für unser Leben. Kommen wir kurz zur chronologischen Einordnung unseres Buches. Der Zeitpunkt der Abfassung ist nicht genau zu bestimmen. Wohl aber ein Zeitraum, in dem dieses Buch entstanden sein muss. Es gibt zwei historische Ereignisse, die im Propheten Nahum vorkommen und deren Daten geschichtlich nachweisbar sind. Das erste beschreibt der Abschnitt Kapitel 3, die Verse 8 bis 10. Hier wird von der Zerstörung einer Stadt mit dem Namen No-Amon berichtet. Diese Stadt wurde in der Vergangenheit zerstört. Und diese Stadt No-Amon lässt sich als die ägyptische Hauptstadt Theben identifizieren. Der Untergang dieser Stadt wird als Ereignis der Vergangenheit erwähnt und Theben wurde im Jahr 661 vor Christus durch die Assyrer zerstört. Von daher wissen wir, das Buch Nahum muss nach 661 vor Christus entstanden sein. Und als zweites in Nahum Kapitel 2 und 3 wird der Untergang und die Zerstörung Ninives als zukünftiges Ereignis angekündigt. Die Stadt Ninive wurde im Jahr 612 vor Christus durch die Babylonier vollständig zerstört. Wir können also sagen, dass das Buch Nahum zwischen 661 und 612 vor Christus verfasst worden sein muss. Und dann haben wir ja 605 schon den Moment, wo dann Nebukadnezar nach seinem Sieg auch gleich schon Israel, Juda, Jerusalem angreift. Und dann wird schon 605 ja Daniel ins Exil geführt. Das lesen wir dann im Danielbuch Kapitel 1. Das ist also ganz nah hier schon dran. Und in den Zeitraum hier dieses Buches Nahum fällt die Regierungszeit dreier Könige, Manasse, Amon und Josia. Von Nahum selbst wissen wir sonst nichts. Nicht einmal seine Geburtsstadt lässt sich eindeutig identifizieren. Aber wir wissen, dass er in einer Reihe mit anderen Propheten Gottes stand. Er wirkte in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts vor Christus. Etwas zeitversetzt, teilweise parallel, teilweise in Überschneidung mit den Propheten Zephania, Habakuk und Jeremia. Also Nahum, Zephania, Habakuk und Jeremia. Das waren diese vier Propheten, die in der Anbahnung dieses großen Gerichtes über Juda, dann was in der babylonischen Gefangenschaft endet, die hier von Gott aus in Juda gewirkt haben. Und damit wenden wir uns diesen drei Kapiteln im Buch Nahum einfach mal direkt zu. Dieses erste Kapitel habe ich überschrieben mit das Wesen Gottes und sein Gericht. Vers 2. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist Jahwe. Wenn Gott Gericht übt, stellt sich immer gleich auch die Frage nach dem Wesen Gottes. Gerade wir heutigen Menschen mit unserem humanistisch weichgespülten Gottesbild. Wir haben ja große Probleme mit diesem Gott des Gerichts, wie er in Malachi 2, Vers 17 genannt wird. Und deshalb stellt der Heilige Geist hier der Gerichtsbotschaft zunächst einige Aussagen über das Wesen Gottes voran. Das erste, Jahwe ist ein eifersüchtiger Gott. Naja, also im menschlichen Erfahrungshorizont ist Eifersucht nicht gerade eine Tugend. Doch wenn die Bibel hier, wie auch sonst an anderen Stellen, in menschlichen Kategorien und Begriffen von Gott spricht, dann dürfen wir diese Aussagen über Gott doch nicht in der von der Sünde gezeichneten menschlichen Entstellung verstehen. Ja, es gibt bei diesen Eigenschaften sozusagen ein göttliches Original und ein menschliches Plagiat. Und dieses menschliche Plagiat ist dadurch gekennzeichnet, dass diese Eigenschaft hier durch die Sünde verzerrt und entstellt wird. Wir erleben aber in unserem Erfahrungshorizont nur dieses entstellte und verzerrte Plagiat. Und jetzt dürfen wir aber eins nicht machen. Wir dürfen nicht dieses Plagiat jetzt wieder zurückübertragen auf Gott und denken, dass das jetzt auch die Art ist, wie Gott beschrieben wird. Nein, Gott hat das Original. Das bedeutet auch die Eifersucht Gottes ist heilig und gerecht. Jahwe ist ein eifersüchtiger Gott, bedeutet, Gott duldet nichts und niemand neben sich. Deshalb das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben, neben mir. Die Eifersucht Gottes ist das leidenschaftliche Bestehen auf seinem Ausschließlichkeitsanspruch. Ich sage das nochmal. Die Eifersucht Gottes ist das leidenschaftliche Bestehen auf seinem Ausschließlichkeitsanspruch. Und das ist nicht irgendwas Egoistisches, sondern so wie Licht sich eben nicht mit Finsternis verträgt, so kann auch hier und darf nichts neben Gott stehen, weil das immer die Verdunkelung des Lichts ist. Die Beziehung mit Gott, die ist eben nur exklusiv zu haben, weil Gott einzigartig ist, weil nichts und niemand ihm gleichkommt. Deshalb darf auch nichts und niemand in unserem Leben mit Gott auf einer Höhe stehen. Und das sollten wir wissen und das sollten wir auch in unserem Leben ganz klar umsetzen. Priorität Nummer eins, keine anderen Götter neben dir. Keine Finsternis neben dem vollkommenen Licht. Die zweite Aussage, danke für das Wasser. Jahwe ist ein rächender Gott. Na, das klingt nur nicht sehr viel besser. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird, ist aber ein rechtlicher Begriff, der eigentlich nur eine Handlung beschreibt, bei der ein begangenes Unrecht durch Bestrafung ausgeglichen wird. Rächen bedeutet also vergelten, bestrafen, Gerechtigkeitsausgleich, Gerechtigkeit wiederherstellen. Also ähnlich wie bei der Eifersucht dürfen wir auch bei dem Wort Rache das nicht von unserem menschlich entstellten Plagiat her verstehen. Rache ist bei Gott keine unbeherrschte Affekthandlung, sondern schlicht Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Und das bestätigt auch gleich die nächste Aussage über das Wesen Gottes. Vers 3a. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Also weder Eifersucht noch Rache sind bei Gott unbeherrschte Affekthandlung wie bei einem Menschen. Und um diesem Missverständnis vorzubeugen, folgt jetzt genau unmittelbar danach diese Aussage. Gott ist langsam zum Zorn. Er haut eben nicht unbeherrscht, wütend, einfach nur drein, sondern er gibt Zeit zur Umkehr. Doch das heißt eben nicht, dass das Unrecht am Ende ungestraft bleibt. Denn als letzte Instanz der Gerechtigkeit im Universum kann Gott Sünde und Unrecht nicht ungestraft lassen. Sonst würde Sünde und Unrecht ja das letzte Wort behalten. Das darf nicht sein. Und deshalb übt Gott Gericht. In den folgenden Versen, ab Vers 3b, beschreibt Nahum die Kraft des göttlichen Richters in poetischer Ausdrucksweise anhand der Schöpfermajestät Gottes. 3b. Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Weg. Gemeint ist sein Weg des Gerichts, sein Gerichtsweg. Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Gerichtsweg. Und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Wenn die fortschreitende Urbanisierung den Menschen auch weitgehend der Erfahrung Gottes in der Schöpfung entfremdet hat, Und doch das ist eine Strategie des Teufels. So machen doch gerade wir aktuell wieder zunehmend die Erfahrung, wie machtlos der Mensch den Naturgewalten gegenüber ist. Ja, wir dachten, wir haben das alles im Griff. Und jetzt merken wir, gar nichts haben wir im Griff. Und so werden Sturm und Unwetter wieder zu einem erfahrbaren Bild für die Macht und das Gerichtshandeln Gottes. Gottes Weg ist im Sturmwind und im Unwetter. Also auch die Unwetterkatastrophen, heute die sogenannten Klimakatastrophen, die haben eben einen viel tieferen Hintergrund und Ursachenzusammenhang als nur Abgase. Es geht um viel mehr als nur um Abgase. Es geht um das Gericht Gottes. Und von diesem Gericht Gottes in unserer Umwelt kündet ja auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Da lesen wir ja in den Kapiteln 6 bis 19, was da alles noch auf diese Erde zukommt. Der kleine, machtlose Mensch steht vor Gott als seinem Richter. Und das fasst Vers 6 zusammen. Wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zornes? Das ist eine rhetorische Frage. Antwort? Niemand. Und wer das einmal erkannt hat, der fängt wieder an, vor dem heiligen Gott zu zittern. Luther, Paulus, die haben vor Gott noch gezittert, weil sie etwas wussten von der Heiligkeit dieses Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, auch bei den Liedern, die wir vorhin hier gesungen haben. Das war immer wieder das Thema, vollkommen heilig, vollkommen gerecht, vollkommen gut. Alles in einem. Aber die Heiligkeit Gottes, das ist etwas, was heute immer mehr in Vergessenheit gerät. Wir haben die Norm Gottes, die Lebensordnung Gottes, die Gebote Gottes, die haben wir entsorgt. Und damit wissen wir gar nicht mehr, wie tief verloren wir vor Gott sind, wie wenig wir seinen Maßstäben entsprechen. Wir haben die Maßstäbe entsorgt und merken nicht mehr, wie wenig wir diesen Maßstäben Gottes genügen. Was für einen Grund wir hätten, vor diesem heiligen und gerechten Gott zu zittern. Wer vor Gott gezittert hat, der kann dann auch sich über seine Gnade freuen. Aber wer vor Gott noch nie gezittert hat und wer sich fragt, wofür Gnade eigentlich nötig ist, der wird das nie innerlich begreifen. Dieses allein deine Gnade genügt, gerecht. Allein durch Gnade, durch Jesus Christus. Das wird immer nur so eine Worthülse bleiben, wenn man das nicht erlebt hat. Und Paulus beschreibt das in Römer 7. Nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich nicht will, das tue ich immer wieder. Das Wollen ist bei mir vorhanden. Das Vollbringen finde ich nicht. Ich elender Mensch, wer wird mich retten? Gnade aber tut's. Ja, es gibt einen Ausweg, eine Rettung vor dem kommenden Zorn. Und die wird jetzt in Vers 7 gleich hinterher angesprochen. Gut ist der Herr. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Also selbst in diesem Buch redet der Heilige Geist nicht nur vom Gericht, sondern auch von der Rettung vor dem Gericht. Ja, Gottes Herz hält es schier nicht aus, nur vom Gericht zu reden. Er muss immer zugleich auch den Ausweg seiner Gnade aus diesem Gericht mit ansprechen. Gott ist nicht nur ein eifersüchtiger und rächender Gott. Gott ist vor allem eins: gut. Einfach nur gut. Gut im Vollsinn des Wortes. Man könnte auch übersetzen, gütig, richtig, komplett gut, der Inbegriff des Guten. So wie Johannes sagt in 1. Johannes 1, Vers 5, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Überhaupt kein Anteil von Finsternis ist im Wesen Gottes. Und deshalb dient das Gericht Gottes der Beseitigung der Finsternis und der Wiederherstellung des Lichts. Und deshalb ist selbst das Gericht Gottes gut. Denn aus der Hand des Guten kann doch immer nur Gutes kommen. Aber im Gericht zeigt sich dieses Gutsein Gottes vor allem in einem. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis. Und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Es gibt einen Zufluchtsort vor dem kommenden Gericht. Und wer ist das? Wo ist dieser Zufluchtsort? Na, Jesus. Jesus ist dieser Zufluchtsort. Gott selbst schenkt uns in Jesus den Zufluchtsort vor dem Gericht. Bei ihm sind wir geborgen, wie einst Noah in der Arche. Jesus ist unsere Rettungsarche. Wir müssen nur hineingehen in diese Lebensgemeinschaft mit diesem Herrn, in diesen Zufluchtsort. Ich weiß noch früher, als die Kinder klein waren, ganz klein, da haben wir dann im Garten immer wieder Jagen gespielt. Und dann haben die Kinder einen Ort im Garten festgelegt und diesen Ort nannten sie Klippo. Ich weiß nicht bis heute, warum sie ihn Klippo nannten, aber das war der Ort, an dem sie sicher waren. Und als es dann losging und das schreckliche Monster sie durch den Garten jagte und sie ihre ersten psychischen Frühschäden da erlitten, da wussten sie, da muss ich hin. Und dann flitzen sie und ich sehe immer noch, wie Klippo. Und dann konnte das Monster ihnen nichts mehr tun. Ja. Das ist eigentlich eine pädagogische Meisterleistung für das, was das Kreuz darstellt. Im Alten Testament, da gibt es 6 Freistädte, die Gott für sein Volk Israel bestimmt hat. Und wenn jemand nicht vorsätzlich einen anderen Menschen getötet hat, dann unterlag er eigentlich diesem Bluträcher und musste damit rechnen, dass er jetzt sterben muss. Und dann konnte er dahin fliehen, in diese Freistadt. Und da war er sicher, da konnte ihm nichts mehr passieren. Klippo, Freistaat, Golgatha, Jesus, Arche. Jesus ist unser Zufluchtsort. Und deshalb jubelt Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Und dieser kommende Zorn hat immer zweierlei Gestalt. Zum einen ist dieser kommende Zorn dieses Endgericht, das jüngste Gericht, das Gericht vor dem großen weißen Thron, wo dann für jeden, dessen Name nicht im Buch des Lebens steht, der Feuersee folgt. Und dann ist der kommende Zorn aber auch immer diese Gerichtswehen, diese Gerichtskatastrophen, wie sie uns in Offenbarung 6 bis 19 beschrieben werden. Also kommender Zorn bedeutet einmal das kommende Prozessgericht und bedeutet auch den Gerichtsvollzug, die Gerichtskatastrophen. Beides gehört zu diesem kommenden Zorn Gottes. Und Jesus errettet uns vor beidem, vor dem kommenden Zorn. Und lassen wir uns diese Freude der Geborgenheit vor dem kommenden Zorn nicht nehmen. Doch auch sonst gilt für jeden Tag der Bedrängnis in unserem Leben. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis. Und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Jesus, unser Zufluchtsort. Es gibt so wunderbare Bilder. Da ist diese Henne, die ihre Küklein unter ihre Flügel nehmen will. Da sind, auch das haben wir gehört, diese Adlersflügel auf und unter denen wir getragen und geborgen sind. Da ist diese Festung, in der wir bewahrt sind vor der Macht des Feindes. Ja, und sogar sagt die Bibel, dass wir in ihm einen Zufluchtsort haben, einen Schutz vor dem Gezänk der Zunge. Selbst das. Jesus, unser Zufluchtsort, der, zu dem wir fliehen können, an den wir uns klammern können, wo wir geborgen sind, geschützt sind vor den Dingen, die viel zu groß, viel zu schwer für uns sind. Und ehrlich, ich kann nicht verstehen, wie Menschen ohne Jesus, mit all den Dingen, die in diesem Leben auf uns zukommen, wie die damit fertig werden wollen. Also ich brauche diesen Zufluchtsort, Jesus, und wir haben ihn in aller Not und Bedrängnis unseres Lebens. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du unser Zufluchtsort bist. Wir danken dir dafür, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du unsere Schuld bezahlt hast. Jede offene Rechnung unseres Lebens hast du beglichen. Wir danken dir dafür, dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast und auch uns den Weg frei gemacht hast in das ewige Leben. Herr, wir danken dir, dass wir in dir geborgen sind, in all den Stürmen und in all der Bedrängnis dieses Lebens. Danke, dass du gut bist, dass du es immer gut mit uns meinst und dass du immer einen guten Plan für uns hast. Danke, dass du uns kennst, jeden Einzelnen, der sich bei dir birgt. Herr, wir sind froh, dass wir dich haben und wir loben deinen Namen und danken dir, dass du selbst das Gericht noch schenkst als einen Akt der Befreiung. Dass selbst dein Gericht nur bedeutet, dass die Jochstangen und die Fesseln der Sünde und des Teufels und des Todes, dass die zerbrochen werden. Dass selbst dein Gericht eine Trostbotschaft für uns ist, Herr, weil du das alles nicht einfach laufen lässt, sondern dem ein Ende machst, dass du kommst und dein Reich aufrichtest. Und Herr, darauf freuen wir uns, da beten wir dich an, loben deinen Namen und beten, Herr Jesus, komme du bald. Amen.